Guten Morgen, Jenny hier. Ich weiß, die letzten Folgen waren alle über die Grundsteuer und eigentlich müsste ich da jetzt noch was nachschieben, aber wir brauchen auch mal eine Pause von dem Grundsteuerreform-Chaos. Sie läuft uns ja auch nicht weg. Olaf scheint es nicht zu schaffen, seine Reformvorschläge so richtig durchzukriegen. Es ist nicht ganz klar, was momentan auf Regierungsebene da läuft. Es gibt widersprüchliche Berichte. Auf der einen Seite sagt man, die Kanzlerin hat den Entwurf erstmal gestoppt und Olaf muss sich mit den Bayern einigen. Auf der anderen Seite macht die Südwest-CDU sich langsam stark, auch so eine komische Öffnungsklausel zu fordern. Also die Bayern sind mittlerweile nicht mehr alleine. Und die Reform, die Olaf auf den Tisch gelegt hat, wird wohl nicht kommen. Hoffen wir doch mal, dass nicht diese komische Flächenmodellreform kommt oder so eine Öffnungsklausel. Also ich hoffe, dass jedenfalls gibt ja immer noch eine vernünftige Lösung. Bodenwertsteuer, aber vernünftig ist, glaube ich, gerade in Berlin nicht so angesagt. Ja, und weil momentan so und so alle wieder mal am Rad drehen, weil Kevin Kühnert solche Worte wie demokratischer Sozialismus, Kollektivierung, Verstaatlichung und Enteignung gesagt hat und Genossenschaften, dachte ich mir, Paul ist doch wieder in Deutschland vom Respublika Podcast und wir reden circa eine Stunde über Kevin, sein Interview und was Paul und ich so davon halten und wie alle durchgedreht sind. Und die Reaktion natürlich aus der Politik zu Kevins Interview. Es wird hoffentlich für euch auch so unterhaltsam wie für mich und Paul. Aber erstmal, weil der 1. Mai ist gekommen, genauso wie der Winter über Westeros und meine monatliche Abrechnung. Und ihr wisst, was das heißt. Denn meine Hörer wissen, so ein Podcast braucht auch Unterstützung. Und ich habe Unterstützung. Allen voran natürlich, wie jeden Monat, eine GEZ-Unterstützung von Harald und Taya, meinem neuen kleinen Lieblingshund. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Harald, auch für die Unterstützung im Aufwachen- und Talk-Radio-Podcast. Denn dank dir bekomme ich jetzt eine Ausgabe der Rentnerrepublik und shame, shame, shame on me, dass ich da Stefan noch nichts beigetragen hatte. Aber insgeheim hatte ich gehofft, dass ich trotzdem ein Buch kriege, wenn ich ihn nicht unterstütze. Unterstützung gibt es ja auch auf andere Art und Weise als finanzielle. Zum Beispiel hatte mir Joscha ja den Intro-Song geschrieben, Outro und jetzt auch den Trenner. Und deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber auf alle Fälle erstmal danke an Harald und Taya für die monatliche Unterstützung. Aber ich danke natürlich auch der regelmäßigen Unterstützung von Robert, Kolja, 666, Dankeschön, also 6,66 Euro, nicht 666, aber trotzdem meine absolute Lieblingszahl mittlerweile. Danke an Andreas, Martin, Steffen, Frank und diesen Monat wieder dabei, eine weibliche Unterstützung. Nicht Carlotta, das tut mir sehr leid, dass ich deinen Namen falsch ausspreche, sondern Charlotta. Charlotta. Ich werde dran denken, deinen Namen ordentlich und richtig auszusprechen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn der Name falsch ausgesprochen wird. Also shame, shame, shame on me. Charlotta, ich gelobe Besserung. Danke an Adam, André und Carsten und zu guter Letzt Ingmar. Und das kompliziert den aktuellen Superpack. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch da rein wollt, das funktioniert ganz einfach. Spendet mir direkt per Überweisung, per PayPal oder schickt mir was von meiner Amazon-Wunschliste. Da sind neben Büchern und Glitzer Berliner Luft auch technische Sachen drauf, die ich mir wünsche. Ich freue mich jedenfalls über jeden kleinen Beitrag von meinen Hörerinnen und Hörern. Übrigens, in letzter Zeit reichlich wenig Kommentare und Feedback. Das könnt ihr natürlich auch geben. Schickt mir eine Mail oder direkt bei meiner Seite, wo der Podcast veröffentlicht wird, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder bei Twitter. Seid kreativ. Ich freue mich jedenfalls über alles, was in irgendeiner Art und Weise konstruktiv an Input ist. Herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und zum Abschluss. An dieser Stelle möchte ich schon mal ein bisschen spoilern für die nächsten Folgen. Ich habe ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Franzke von der Universität Potsdam. Bei dem habe ich selber noch Vorlesungen besucht und Seminare. Und ich habe mit ihm über die Brandenburger Politik gesprochen, die Parteien, die Aussicht auf die Wahlen, die Inhalte, mögliche Koalitionen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gespräch geworden von meiner, also aus meiner Sicht. Ich überlasse das natürlich den Hörern, das zu beurteilen. Aber ich finde, er gibt einen guten Überblick darüber, was Brandenburger Politik und Parteien ausmacht und was vielleicht in Brandenburg uns erwartet nach den Wahlen, also im September. Und ich werde das so schnell wie möglich auch veröffentlichen, am liebsten noch vor der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai. Aber ich dachte ja, wie gesagt, mal mit Paul sprechen ist auch nicht so schlecht. Ich freue mich immer, wenn er im Podcast ist. Es ist mal was anderes, jemanden als Gesprächspartner da zu haben, der kein Interviewpartner an sich ist, sondern mit dem man auch mal so generell sprechen kann. Und ja, dann haben wir natürlich 70 Jahre Grundgesetz. Und ich werde mich mit der Frage beschäftigen, wie robust ist das Grundgesetz? Weil ich bin immer der Meinung, das Grundgesetz ist schon ziemlich robust und hat viel überstanden. Aber auf der anderen Seite ist es erstaunlich, wie einfach es ist, bestimmte zentrale Institutionen der Verfassung aus den Angeln zu heben. Und mit diesem kleinen Teaser sozusagen lasse ich auch euch in diesem Part erstmal alleine im Regen stehen. Aber das kommt definitiv, für den 20. Mai habe ich mir das vorgenommen. Aber vielleicht kommt auch wieder was dazwischen, wer weiß. Manchmal ist das ja so, das Thema heute zum Beispiel, eigentlich wollten Paul und ich über Europawahlen reden. Und dann sagte Paul, nein, wir müssen noch über Kevin Kühnert und Andrea Nahles und die SPD reden. Und dann waren wir wieder über eine Stunde und ich dachte mir, jetzt schaffen wir es nicht mehr, über Europa zu reden, weil ich keine 3-Stunden-Podcasts machen möchte. Ich habe das Gefühl, die Hörer springen mir dann ab. Ich weiß, ihr seid im Großen und Ganzen Aufwachen geprüft, aber 3 Stunden sind wirklich, wirklich viel. Und deswegen will ich es nicht mehr so lange übertreiben. Und ich hoffe, dass ihr hier im Anschluss viel Spaß habt mit Paul und mir und den ganzen Reaktionen aus der Politik zu Kevin Kühnerts Interview. Sonst wünsche ich euch natürlich wie immer an dieser Stelle eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Hi Paul.
Hi Jenny, grüß dich.
Grüß dich auch. Bist zurück, ja?
Ich bin zurück, schon seit einem Monat sogar. Ziemlich genau seit einem Monat. Ich bin heute genau vor einem Monat gelandet, fällt mir dazu auf, ja.
Ja, aber so richtig gehört habe ich dich noch nicht. Also, naja, außer im Podcast, aber
dann du weißt, hast was du ich meine. Dann hast du meine Folgen wohl noch nicht gehört. Meine neuesten. Ja, ich.
Sie sind natürlich auf meiner Liste ganz oben, aber.
Ach du, ich kenne es. Ich höre auch, also ich bin manchmal, wenn ich eine Woche immer viel zu tun habe, komme ich noch nicht mal beim Aufwachen-Podcast hinterher. Also ich muss auch immer viel schieben. Also ich höre auch in deinen halt dann rein, wenn ich so, oh, die Folge klingt aber cool. Also die über die Grundsteuerreform habe ich mir angehört und deine letzten mit dem anderen Paul vom Sozi-Podcast habe ich gehört. Da wurde ich ja dann sogar noch erwähnt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich da, glaube ich, gerade auch irgendwo in Cusco saß, irgendwo in Peru und du hattest, glaube ich, im Vorgespräch ja auch dann halt noch, also in deinem Monolog ja auch noch erwähnt, dass ich jetzt aus der SPD geflogen bin. Das war natürlich mein persönliches Highlight auf jeden Fall dieses Frühjahr.
Ja, Herr Sarrazin ist noch in der SPD.
Ja, der
du
ist
bist ausgeschlossen worden. Kevin kriegt demnächst ein Ausschlussverfahren an, halt, so wie ich das mitgekriegt habe, aber dazu später.
Ja.
Nee, also die mit dem Sozi-Pott, ich weiß auch nicht. Ich wollte das mal ausprobieren, aber so richtig was gegeben hat es mir jetzt nicht.
Ja, er ist halt aber sehr parteitreu, also ihn kriegst du halt dann nicht zu so einer richtig umfassenden Parteikritik, er ist dann noch zu tief drin und ich glaube, wenn man auch zu viele Leute persönlich kennt, wird es auch einfach schwierig, dann so eine harsche Kritik irgendwie an den Mann zu legen. Also sieht man ja auch bei Kevin ganz gut, der einfach jetzt mit den ganzen SPD-Oberen so dicke ist und die ihn ja auch sofort zu sich eingeladen haben in ihren Kreis. Ja. Und ich glaube, dass ihm das aus rein persönlicher Sicht schwerfällt. Ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist halt vielleicht auch ein guter Grund, nicht ganz so, also doch bestimmte Menschen nicht ganz so close an sich ranzulassen, gerade wenn man in der Politik ist.
Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über deine Zeit fernab der Heimat quatschen, bevor wir zu den unangenehmen Teilen kommen.
Sehr gerne.
Wie war es denn? Was hast du denn da gemacht? Du warst ja in Südamerika. War es erholsam?
Nee, erholsam war es tatsächlich so ziemlich gar nicht, aber das ist auch nicht der Grund, warum ich reisen gehe. Also ich mache halt den klassischen Backpacker, schneide mir den Rucksack um und laufe einfach los.
Oh Gott, das klingt anstrengend.
Das ist auch wirklich sehr anstrengend. Also ich war schon mal ein halbes Jahr reisen, auch in Südamerika in Teilen. Ich bin in den USA gestartet und dann irgendwo in Kolumbien wieder rausgekommen. Und plane eigentlich meine Reisen auch nie sonderlich. Also meine Lieblingsform von Reisen ist eigentlich halt den Rucksack umschneiden und dann bist du irgendwie da und dann guckst du halt, was sich jetzt so ergibt. Also so ein Sightseeing-Gehoppe habe ich eh nie so abgefeiert. Das war nie so meine Art. Und ich versuche halt irgendwie immer, so wie es geht, so vom vorgefertigten Backpacker Lonely Planet Weg abzuweichen und irgendwie eine Erfahrung zu machen, die wirklich einzigartig ist oder halt die halt nicht einfach so easy erzeugen kannst, wenn du halt alles befolgst, was im Lonely Planet drin steht. Und ich war in Peru, da habe ich angefangen in Lima, war da so anderthalb Monate circa, war sehr viel wandern, habe mich sehr in die Landschaft verliebt vor allem. Also wer auf Berge steht und tiefe Täler und Schluchten und schneebedeckte Gipfel, der ist in Peru sehr gut aufgehoben.
Fast und so dann schön bin wie in Brandenburg, war?
Ähnlich, ja.
Ja, es ist ähnlich. Ähnlich bergig.
Sind da so ein paar hundert bis tausend Höhenmeter mehr, aber
minimaler Unterschied, minimaler.
Also ich glaube, der höchste Punkt, wo ich war so war, glaube ich, 5000 Meter Höhe. So, also wo auch beim Wandern richtig merkst, das zieht dann echt an.
Ich war über Ostern bei der Familie und meine Schwester hat ja ein Kind gekriegt, also mein kleiner Neffe. Und ich durfte ihn erstmalig in der Gegend rumfahren. Und dann bin ich praktisch einen kleinen Hügel hoch und fand da schon, ein Hügel.
Uiuiui, jetzt kriegt der junge Mann direkt mal zu sehen.
Höhenluft, da kriegt er da schon.
Ja. Ja, nee, das ist ein anderes Kaliber auf jeden Fall noch, ja. Also ich war in Machu Picchu, bin ich hingewandert. Das war eine geile Erfahrung. Da gibt's dann mehrere Möglichkeiten hinzuwandern. Man kann so den klassischen alten Inka-Trail nehmen, also der alte Wanderpfad, der von Cusco direkt nach Machu Picchu ging. Oder man kann halt eine Route machen, die ich dann gewählt habe, weil der Inka-Trail wegen der Jahreszeit, es war ja Regenzeit, als ich dort war, dann zugemacht hat. Und dann bin ich den Salcantay-Pass hochgelaufen. Und das ist landschaftlich deswegen sehr spannend, weil man so die ersten zwei Tage ziemlich bergig und kalt so durch die Gegend läuft und dann irgendwann an diesem Salcantay-Pass vorbeiläuft. Also man läuft wirklich direkt neben dem Berg halt dann lang und kann schon den Gletscher angucken und anfassen. Und dann auf einmal ist man irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden wieder im Dschungel. Und das ist halt völlig crazy. Man weiß selber gar nicht, wie das passiert ist. Und auf einmal ist es halt warm und tropisch. Und so, dass man versteht dann auf jeden Fall, warum die Inka das auch das Heilige Tal genannt haben, weil die sich natürlich nicht erklären konnten, wie das hier passiert. So, das ist halt Vulkangestein drunter und dementsprechend ziemlich warm. Und der Ort war natürlich heilig von den Göttern.
Und du warst in Peru? Und wo noch?
Ich bin dann noch nach Kolumbien weiter. In Kolumbien war ich schon mal ziemlich lange, das halbe Jahr, als ich reisen war ich, glaube ich, die Hälfte davon allein in Kolumbien und habe mich schon da mega in das Land verliebt. Das ist nochmal sehr anders als Peru, gerade weil die Peruaner sind dann noch sehr zurückhaltend so im Schnitt, sehr distanziert, auch nicht unbedingt immer so direkt freundlich. Also schon so eine gewisse Skepsis erstmal auch einem Fremden gegenüber, habe ich so festgestellt. Aber das ist in Kolumbien halt gar nicht so. In Kolumbien wirst du halt sofort angelabert an jeder Ecke. Und hey, wo kommst du her? Aus Deutschland, krass, ey, geil, dass du da bist. Und das ist so schön, als Tourist in diesem Land zu sein, weil man man wird so unglaublich nett von allen empfangen. Die Menschen freuen sich einen Keks, dass da wieder Ausländer halt ins Land kommen und sich Kolumbien anschauen. Kolumbien hat eine ziemlich feindliedrige Sozialstruktur, also ganz viele verschiedene Ethnien sind da vermischt, hat ja auch historisch ganz schön was hinter sich. Und gerade die letzten 30, 40 Jahre waren, also eigentlich die letzten 100 Jahre, wenn man es genau nimmt, waren ja politisch immer eine Vollkatastrophe. Und jetzt wandelt sich zumindest halt gerade, dass es halt nicht mehr eine Vollkatastrophe ist, sondern nur noch eine Katastrophe, sage ich mal. Das ist dann auch ganz spannend.
Gab es da nicht diesen berühmten Bürgerkrieg mit den FARC?
Ja, das sind ja nicht nur die FARC. Also das ist halt dann so ein Bürgerkrieg von vielen, die da gleichzeitig stattgefunden haben. So die FARC sind, glaube ich, noch so, es waren auf jeden Fall auch die größten und sind halt die bekanntesten auch im Ausland. Aber die M19 sind halt genauso grob drauf immer gewesen. Und die FARC sind jetzt halt eben befriedet. Also die FARC sind jetzt in eine politische Partei umgewandelt worden und sitzen im Parlament und haben Rederecht und haben sich halt von allen Straftaten abgeschworen. Und dann ist halt immer sehr spannend, wenn man dann so mitbekommt, dass es in der kolumbianischen Politik weder gut noch böse gibt. Die sind alle mehr oder weniger gleich scheiße. Also der José Manuel Santos, der ist ja vielleicht noch Leuten hier im Osten noch bekannt, der Präsident, der das Friedensabkommen ausgehandelt hat, der geht halt dann so als der gute Politiker. Und dann hört man aber, dass sein Amtsvorgänger, Alvaro Uribe, der einen ziemlich harten Kurs gefahren hat, Richtung Guerilla abschlachten. Also hat halt Kopfgeld aufgesetzt. Für jeden Soldaten, der einen Guerilla tötet, gibt es $10,000. Und naja, du kannst dir denken, was passiert ist. Es geht sehr schnell dann dahin, dass man halt Zivilisten bezichtigt, dass sie Guerillas sind. Pseudo-Rebellen. Genau. Genau, und also da gibt's halt dann so Fälle, dass dann, was ich, da wurde ein ganzes Dorf halt abgeknallt und man hat halt doch mal schnell irgendwie so zehn FARC-Uniformen irgendwo ausgegraben und die halt noch schnell, und die dann schnell umgezogen, die Leichen, dass man halt da sein Geld einstreichen konnte. Und jetzt rate mal, wer unter diesem Präsidenten, der das befohlen hat, Verteidigungsminister war.
Ich denke mal, der jetzige Präsident.
Ja, also Santos ist jetzt schon nicht mehr Präsident, aber genau.
Auf alle Fälle Santos.
Den wir als hier den Guten so ein bisschen ansehen. Und das ist halt alles so dieselbe Kaste.
Der Bürgerkrieg gibt keine guten Menschen.
Es ist wirklich richtig übel. Und dann, jetzt ist halt wieder auf noch weiter rechts gekippt. Also jetzt habe ich den Namen von dem jetzigen Präsidenten vergessen. Aber also es ein Brite, der dort schon seit 12 Jahren wohnt, der meinte mal so scherzhaft zu mir, naja, in Kolumbien kippt es halt mal so zwischen konservativ und super rechts. Und dann gibt es halt wieder ein bisschen konservativen Präsidenten, dann gibt es halt wieder rechts. Aber dass mein linker Präsident überhaupt die Chance hatte, Präsident zu werden, ist völlig ausgeschlossen. Eine Tourguidin, die uns so eine Politiktour durch Bogota gemacht hat, die hat halt erzählt, dass seit dem Friedensabkommen ist es schon deutlich besser geworden, auch alles. Also es ist sehr viel friedlicher auch geworden. Und man kann es schon darin erkennen, dass jetzt bei der letzten Wahl 2016, glaube ich, oder 2017, gab es das erste Mal, dass es ein linker Präsidentschaftskandidat zur Wahl getreten ist. So, der hat traditionell nie eine Chance, der kriegt vielleicht so 8, 9 oder 10%. Und das machen dann die Liberalen und die Konservativen untereinander aus, wer Präsident wird. Aber es war jetzt die erste Wahl, wo dieser linker Präsidentschaftskandidat nicht erschossen wurde.
Na, immerhin.
Das ist dann halt schon, man muss sich das einfach nur mal vorstellen, wie das wäre so in Deutschland. Also ein linker Präsidentschaftskandidat müsste Gefahr laufen, hier abgeschossen zu werden.
Ja, zum Beispiel jemand von der Partei.
Von der Partei.
Ja, Herr Sonneborn hätte wahrscheinlich keine guten Chancen.
Ich wollte gerade sagen, dass Martin Schulz ja eigentlich dann halt dann keine Gefahr gelaufen hätte. Ne? Ja.
Also du, tun wir doch bitte nicht so, als ob es hier einen linken Präsidentschaftskandidaten geben könnte, selbst für den Gruß-August-Posten.
Aber der muss wenigstens nicht Sorge haben, abgeschossen zu werden dann vor der Wahl. Ne? Also es wäre so, wie wenn halt der linken naja. Kandidat halt immer mit Polizeischutz rumlaufen muss, weil er so Angst hat.
Mhm. Also da sind obwohl halt du dich dann in so dem Fall wahrscheinlich auf den Polizeischutz auch nicht so richtig verlassen kannst.
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn du als Turi durchs Land läufst, bist du da schon echt safe. So, und die Polizisten sind auch, also behandeln dich dann auch nochmal besonders und sind auch besonders nett zu dir. Die Leute, die halt eben wirklich Angst haben müssen vor der Polizei, sind die Einheimischen selber. Weil für die gelten halt eben dann diese normalen Rechte. Und ich als Europäer oder generell Weißer habe dann natürlich so eine gewisse Schutzzone immer um mich rum, was auch ein bisschen komisch ist, aber das merkt man generell erst beim Reisen, was für ein unglaubliches Glück man hat, dass man mit so einem deutschen Pass geboren wurde, wofür ich ja nichts getan habe. So, ich habe halt einfach nur deutsche Eltern gehabt. Fertig. Das war's.
Ja, den Pass habe ich übrigens auch nicht.
Du hast keinen Pass?
Ich habe keinen Reisepass.
Dafür habe ich keinen Perso,
der reicht.
Ja, den hab ich wiederum nicht.
Du hast keinen Personalausweis, hier kannst du keinen Personalausweis haben.
Ich weiß nicht, der ist irgendwann abgelaufen und seitdem habe ich mir keinen neuen gemacht. Und wenn ich mich ausweisen musste, hat bis jetzt auch mein Studentenausweis immer ganz gut gereicht oder halt im Zweifelsfall dann der Pass. Also wenn es wirklich amtlich sein musste, nehme ich halt meinen Pass mit.
Ja gut, dann musst du halt irgendwann mal 50 Euro plus bezahlen. Ich weiß ja nicht, ich habe noch so einen alten gekriegt, ich hatte noch Glück, ich konnte es mir aussuchen. Und der neuere, der war teurer und dann habe ich natürlich den alten genommen, weil ich absolut geizig bin. Was an sich auch keine schlechte Wahl war, weil du für den neuen wohl schon so irgendwelche Daten abgeben musstest. Und
ja, Fingerabdrücke sind drin gespeichert
zum Beispiel. Und ich habe es einfach nur gemacht, weil ich zu geizig war und hatte mir damals keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt muss ich mir irgendwann mal so einen neuen besorgen und finde das richtig scheiße mit den Fingerabdrücken.
Ja, das war tatsächlich auch so ein Upturner für mich, dann zu sagen, nee, dann hole ich mir einfach keinen neuen. Das hat auch funktioniert.
Gut. Und Venezuela, war das Thema bei deiner Reise?
Ja, also nicht direkt, dass ich in Venezuela war, aber man trifft halt ständig Leute, die aus Venezuela sind. Also ich habe mit vielen Menschen gequatscht, die aus Venezuela gerade geflüchtet sind. Und sehr interessant, dass dort jetzt so eine Anti-Refugee-Bewegung habe ich jetzt da nicht gesehen und gibt's vielleicht, aber sind jetzt nicht irgendwie populär und hat mir auch keiner irgendwie bestätigen können, den ich gefragt habe. Also man ist da doch sehr, sehr sozial insgesamt, was solche Fragen dann angeht. Ich glaube, so eine gewisse Grundabneigung gegen die USA hast du auch in fast jedem südamerikanischen Land. Oder zumindest halt eine Grundabneigung gegen die Regierung oder gegen diesen Staat an sich. Also ansonsten kulturell sind die Amerikaner dort super populär und jeder läuft halt mit amerikanischen Klamotten rum und hört amerikanische Musik. Also kulturfördernd sind die dann schon, aber sind politisch nicht so, jetzt nicht auch so die Heroes. So, man weiß auch ganz genau, was da für Interessen dahinter stehen.
Meinst du, die meisten erwarten, dass es da noch eine Intervention gibt oder dass Maduro sich halten wird?
Also ich kann das jetzt nicht für Gesprächspartner sagen, mit denen ich da gequatscht habe, weil das hat eigentlich, glaube ich, keiner wirklich ernsthaft mit gerechnet. Ich hoffe halt auch nicht, dass es passiert. Ich habe tatsächlich aber auch den Verdacht, dass, also selbst ein Trump ist da nicht so blöd, dass er dort militärisch in diese Länder einfällt, weil er hat halt dann eben den direkten Flüchtlingsstrom halt von Süden. Also ich glaube, die sind damit ganz gut beraten, wenn sie weiter auf anderen Kontinenten Krieg führen. Da sind sie halt dann nicht so direkt mit den Konsequenzen betroffen.
Und nicht in der eigenen Hintertür.
Ja, eben. Also ich glaube, da gibt es dann doch genug Berater, die ihm sagen, nee, das geht dann schief.
Ja, aber
also
er hat die Berater, die seit George W. Bush versuchen, Venezuela wieder in den Schoß der konservativen Nationen zu führen. Also
hoffen wir mal, dass die sich dass die alle irgendwie das doch nicht durchgesetzt bekommen.
Gott sei Dank haben sie ja zu Hause genug zu tun mit Absetzungsbewegungen und Justizministern, die Lügen.
Also wenn die das wirklich machen, dann gibt's dort eine üble Katastrophe. Und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass dann, also es wird dann auf jeden Fall auch Solidaritätsbekundungen geben, vielleicht dann eben auch Kriegseintritte. Also Bolivien zum Beispiel ist halt hart an der Seite von Venezuela. Da gibt's halt eben dann noch viel Verbundenheit. Also dieser südamerikanische Raum hat dann doch so eine gewisse Solidarität untereinander. Und ich glaube, wenn da jetzt jemand von außen eindringt, gibt es dann schon so einen Effekt, dass dann Leute auch sagen, nee, wir stellen uns jetzt gegen die Amerikaner. Und zwar als Staatenbündnis. Vielleicht wird das einzig, was daran irgendwie positiv ist, wenn die USA dann intervenieren, aber es wird ein ziemliches, das wird richtig grob. Ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Okay. Also, aber im Großen und Ganzen warst du mit deiner Reise zufrieden.
Ja, total.
Hat dir Spaß gemacht.
Ich bin total überrascht, vor allem wie schnell es dann halt geht, dass man wieder so in den Alltagstrott dann auch so reinkommt. Also ich bin halt Freitag gelandet und Montag war Uni. So, es ging halt Schlag auf Schlag. Deswegen hatte ich nicht so wirklich viel Zeit zum Erholen, was eigentlich doch nach so einer Reise doch notwendig ist.
Ja, Uni ist ja auch so furchtbar anstrengend.
Ach ja, man muss halt immer aufstehen und hin und so, ne? Also ich würde schon jetzt
nicht. Wann musst du aufstehen zur Uni? 6 Uhr morgens?
Nee.
Naja,
ich hab eine Vorlesung mittwochs um 8.15 Uhr. Das finde ich schon eine bodenlose Frechheit eigentlich, dass man uns das zumutet.
Paul,
dass ich um fucking 7.30 Uhr hier das Haus verlassen muss. Nee, sonst sage ich immer um 10 Uhr, alles entspannt, also läuft.
Oh Gott, ich möchte auch noch mal 20 sein.
Ja, ich bin nicht 20. Also 20 würde ich auch gerne noch mal sein, aber
Aber du bist nicht so jung wie ich.
Ich bin auf jeden Fall ganz gerne 25, so viel kann ich sagen.
Ja. Ja, genieße die Studentenzeit, genieße es, dass du erst 7.30 Uhr das Haus verlassen musst.
Oh yes. Ja. Naja, wie 7.30 Uhr ist ja dann früh. Also Normalerweise
auch ich das solltest du genießen.
Um neun auf, wenn ich.
Ich stehe um fünf auf. Und ich hasse
ja, Augen auf bei der Berufswahl, ne?
Ich hatte mir was anderes ausgeguckt. Nur leider muss ich auch essen und wohnen. Du weißt ja, wohnen ist teuer in Deutschland. Das heißt, man muss Kompromisse machen.
Beschäftigung. Also, ja gut, das ist vielleicht wieder ein Vorteil, wenn man dann in Brandenburg lebt. Also hier ist halt eben dann echt teuer. Also eine Freundin irgendwie auch gerade jetzt irgendwie erst in der Bahn jetzt erzählt, so, sie hat halt irgendwie einen Kommilitone von ihr halt in eine WG eingezogen ist, so 700 Euro pro WG-Zimmer. Boah. Das ist halt einfach dann der Preis. Und dann sagst du halt, na gut, ich brauche eine Wohnung, es gibt ja nichts anderes zurzeit. Und bevor ich jetzt hier irgendwie in ein Obdachlosenheim ziehe oder irgendwie bei meiner Tante auf der Couch dann penne, dann zahle ich jetzt halt erstmal die 700.
Nein, ich glaube für das, was ich tatsächlich für meine ziemlich große Wohnung bezahle, weil ich habe als Studentin erst in einem Zimmer gelebt, in einer WG, also das war ein Zimmer von 10 Quadratmetern oder so. Da hat mein Bett reingepasst und ein Schreibtisch und das war's. Und dann hatte ich schon ein größeres Zimmer, also eine Wohnung für mich mit 30 Quadratmetern. Und danach habe ich mir gedacht, wenn du schon Geld verdienst, dann wohnst du wenigstens mit Platz, weil ich mich nicht mehr wie eine Sardinenbüchse fühlen will. Also ich habe eine Wohnung, die zu groß ist für mich, das weiß ich auch. Aber
du kannst dir die leisten, weil es wahrscheinlich in Jüterbock dann nicht so viel Konkurrenz gibt, schätze ich mal.
Ja, ich wohne ja nicht in Jüterbock.
Stimmt, du kommst aus Jüterbock.
Ich komme aus Jüterbock. Aber ist ja auch egal, auch da wäre die Wohnung in der Preislage, in der ich sie jetzt habe. Wenn ich 72 Quadratmeter für 400 Euro in München wollen würde, würden sie mich wahrscheinlich in die Klapse stecken.
Nee, die würden dich direkt wieder zurückschicken. So. Dies muss noch mal ein bisschen, die muss halt noch mal Wikipedia-Artikel über München, glaube ich, noch mal lesen.
Ja. Mädchen, was haben sie denn mit dir gemacht? Wo bist du denn entlaufen?
Das ist Jüterbock.
So spricht man das übrigens nicht aus. Ich krieg langsam Kratze.
Na, wesentlich Göteborg.
Oh Gott.
Das ist ja wahrscheinlich so das, die Achillesferse.
Jüterbock.
Okay, Jüterbock.
Die Deutsche Bahn kriegt es nicht hin, den Namen der Stadt, in dem sie jeden Tag stündlich anhält, vernünftig auszusprechen. Aber ich kämpfe dafür. Eine Person nach der anderen. Das heißt Jüterbock. So, Jüterbock. Nicht Jüterborg.
Ich bin schon mal überzeugt worden, ist doch gut.
Sehr gut. Wir sehen uns ja auch am Montag und wenn du bis dahin nicht vernünftig aussprichst, schmeiße ich dich von dem Sonnendach.
Ja, wir sehen uns sozusagen heute. Also, ich weiß ja nicht, du veröffentlichst auch immer Montag, ne?
Ah ja, wir sehen uns heute.
Ja, stimmt, dann bis später, Jenny.
Ja, bis später.
In zwei Stunden schon, uiuiui, ich muss mich beeilen.
Also, bis dahin musst du das gelernt haben, also zacki, zacki. Ja,
es läuft.
Nee, wir wollten uns heute eigentlich unterhalten über Europawahl.
Ja, jetzt haben wir über Südamerika geredet.
Jetzt haben wir noch ein bisschen über Südamerika gesprochen. Aber du hast ja noch ein Thema mitgebracht, über das wir unbedingt reden mussten, damit du mir meine Laune noch mehr versaust.
Oh, jetzt weiß ich, welches meinst du konkret? Also die SPD meinst du wahrscheinlich im Allgemeinen, ne? Aber
nee, du hast gesagt, wir müssen über Kevin reden und über Andrea. Und wenn wir unbedingt darüber reden müssen, dass die ganze Welt wieder völlig durchgedreht ist, weil Kevin doch tatsächlich demokratischer Sozialismus gesagt hat und Kollektivierung und Verstaatlichung.
Verräter Schwein. Wahnsinn.
Wir können uns gerne darüber streiten. Fang an. Du wolltest ja unbedingt dieses Thema. Ich habe mich vorbereitet. Hast du
ja, ich habe mich so gesehen nur schlecht vorbereitet, weil um das gesamte Kevin-Interview lesen zu können, bräuchte ich halt ein Zeit-Plus-Abo. Und dafür bin ich einfach noch zu geizig bis jetzt oder zu arm, je nachdem, wie man es nimmt. Aber ich habe natürlich diese ganze Resonanz vor allem halt mitbekommen. Weiß jetzt dementsprechend nicht konkret, was Kevin da im Interview gesagt hat.
Oh, keine Angst, ich habe es hier.
Du hast es da, wunderbar. Hast du irgendeine Stelle, über die alle reden? Willst du die mal zitieren? Also die
ich habe mehrere Stellen und wir können uns darüber unterhalten.
Wunderbar, okay. Perfekt.
Also dann gehen wir einfach durch. Ich habe hier theoretisch das ganze Interview da, aber ich nehme nur bestimmte Stellen, die mich auch interessiert haben, an denen wir uns auch gerne abarbeiten können. Ich bin auch zu geizig für das Online-Abo, aber zum Glück gibt es die Zeit ja auch als Papier. Und ich dachte mir, da ist auch 70 Jahre Grundgesetz ein ganz guter Artikel drin und dann kann man sich das auch mal leisten. Also die Zeit fragt, Herr Kühnert, Sie nennen sich einen Sozialisten. Was verstehen Sie darunter? Und Kevin sagt, das ist erstmal ein Nicht-Einverständnis mit der Wirtschafts- und teilweise auch mit der Gesellschaftsordnung. Es markiert den Anspruch, dass eine bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar ist. Sprich, eine Welt freier Menschen, die kollektive Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und nicht Profit streben. Wie entsetzt bist du?
Ich bin entsetzt, würde ich nicht sagen, aber ich bin auf so vielen Ebenen überrascht einfach, dass solche Statements halt ausreichen, so ein Tohuwabohu auszulösen.
Nee, das war es ja nicht.
Also beziehungsweise es ist ja Teil dann dieses Statements. Also ich
ja, weiß nicht,
sein Statement.
Nee, sein Statement an sich ist ja nicht schlecht, aber ich frage mich, ob das wirklich alleine Sozialisten ausmachen. Erstmal das. Und dann ist er ja ziemlich schwammig geblieben. Also ich will halt eine bessere Welt und eine bessere Welt ist möglich. So.
Ja, aber schon so eine Ansage habe ich gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr von irgendeinem Politiker gehört.
Das
so vielleicht noch so ein bisschen so bei den Grünen so, aber jetzt ist gerade SPD, also aus der SPD auf jeden Fall locker seit 30 Jahren nicht mehr, also seit Brandt irgendwann mal gestorben ist oder so was.
Ach, eine bessere Welt, die Welt, die wir haben, ist doch völlig in Ordnung.
Ja, eben. So, das ist ja immer so der Usus. Nö, das läuft alles super, es läuft mega geil, wir müssen nichts ändern, es läuft mega geil. Nee, die Anzeichen, die ihr seht, die sehen wir überhaupt nicht, es läuft alles geil. Also da finde ich schon mal beachtlich und respektabel, dass dann jemand wie Kühnert dann halt zumindest halt mal andeutet, nee, es gibt eigentlich auch schon eine Menge Sachen, die laufen eben nicht gut. Aber umso krasser ist halt, dass sowas reicht, dass so ein Shitstorm halt losgeht. Also eben sogar vom Wirtschaftsrat der SPD halt ein Parteiaustritt nahegelegt wird, bis man rausschmiss. Also das zeigt mir halt wieder mal perfekt, was für Geisteskind diese Partei ist.
Ja, aber ich habe ja heute auch schon die Wochendämmerung gehört und da wurde nochmal klargestellt, dass dieses Wirtschaftsforum an sich ja keine echte Unterorganisation der SPD ist, sondern irgendwie so ein Lobbyverein, wo sich SPDler finden, die doch eher Konservative in der SPD sind. Ich würde sagen, der Seeheimer Kreis gehört da bestimmt irgendwie rein.
Sagen, ja.
Aber die haben in der SPD so richtig nichts zu sagen.
Also, ja gut, sie haben es zumindest ja so geschafft, dass man sie doch relativ prominent gehört hat. Also so ein gewissen.
Ja, so gut wie jeder, der unbedingt ein Stückchen Aufmerksamkeit wollte, hat auch Aufmerksamkeit gekriegt aufgrund der Tatsache, was Kevin gesagt hat. Aber ich mache mal weiter.
Ja.
Kevin Kühnert hat weiter gesagt, es gibt Leute, die Kapital besitzen und Leute, die dieses Kapital erarbeiten. Die Kapitalbesitzer sind in unserer Gesellschaft nicht zwangsläufig Fabrikbesitzer. Ja, ist klar, weil Fabriken haben wir ja in dem Sinne nicht mehr. Es sind auch Leute, die großen Immobilienbesitz haben, große Aktienpakete oder Fondsanteile. Die müssen nicht selbst produktiv tätig sein, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen. Über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil. Der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht gegeben. Also ich finde es ja schön, dass Kevin hier versucht, auch mal eine theoretische Debatte, also anhand auch von theoretischen Ideen loszutreten. Aber das ist mir alles zu kopflastig. Warum sagt er nicht einfach, die Vermögen sind ungleich verteilt und das ist schon seit Generationen so und langsam müssten wir daran was ändern?
Ja, die Ansage könnte deutlicher, klarer sein. Und was mir jetzt in der Passage halt eben fehlt, die politische Forderung daraus abzuleiten. Also zu sagen, wir haben einen gewissen Pulk von Menschen, die Kapital besitzen und zwar sehr viel. Und was für mich da immer noch mit einer der größten Ungerechtigkeiten ist, dass die das halt zu deutlich günstigeren Konditionen versteuern können. So, wer Kapital besitzt und Kapital für sich arbeiten lässt in Form von Aktien, der zahlt dann nur die 25% Kapitalsteuer und halt Kapitalertragssteuer und nicht den normalen Lohnsteuersatz. So, du bist da sehr viel fitter als ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Begriffe durcheinander gebracht.
Also zu den Reaktionen und den tatsächlichen politischen Forderungen können wir ja noch kommen. Aber das fehlt mir so generell in diesem ganzen Interview. Also er ist sehr vage, lässt bestimmte Wörter fallen, die aufblinken bei vor allem neoliberalen Kampflobbyisten, die sofort Schnappatmung kriegen, wie wir das gesehen haben. Also es ging ja durch Twitter, durch Facebook, durch den Blätterwald. alle sind völlig durchgedreht, nur weil er Kollektivierung und Verstaatlichung gesagt hat und demokratische Teilhabe, sind alle durchgedreht. Und das Problem dabei ist, dass Kevin halt so vage geblieben ist. Politische Forderungen hat er halt nicht gebracht. Wo sich alle dann tatsächlich abgearbeitet haben, ist dieses BMW-Beispiel, das Kevin lustigerweise nicht selbst gebracht hat.
Hier, ja, stimmt, es wurde ihm so ein bisschen nahegelegt. Auch
ja, es ist hier nämlich dieses, also er hat gesagt...
Diesmal vor die Stelle.
Er hatte ja gesagt, dieses Kapital besitzen wenige und die Zeit fragt darauf hin, also die Zeitung. Was wollen Sie unternehmen, um dieses Ungleichgewicht zu beseitigen? Dürfte es im Sozialismus BMW geben, die Deutsche Bank, Siemens? Also die Zeitung.
Gute Frage. Schöne,
ja,
gute Frage.
Es ist eine gute Frage, aber
schön,
die Zeitung.
Schön angespitzt auf
die
jeden
Zeitung
Fall.
Hat das halt gebracht und Kevin geht natürlich drauf ein und sagt: Auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren. Die Zeit fragt weiter. Und was heißt das konkret? Kühnert, dass wir uns zunächst über unsere Bedürfnisse verständigen. Ein aktuelles Beispiel: Braucht unsere Gesellschaft Waffen? Oder widerspricht es unserem Mehrheitsinteresse, wenn wir berücksichtigen, welches Elend Waffen verursacht? Wir könnten uns dafür entscheiden, unseren Wohlstand nicht auf der Produktion von Waffen aufzubauen, sondern unsere Produktivität einzusetzen für Dinge, die uns nutzen. Etwa Wohnungen zu bauen.
Jetzt weiß ich, warum der Wirtschaftsrat ihn da angepisst hat. Also Waffenexportverbot, jetzt reicht's.
Ja, also die Zeitung hat ihn nach BMW gefragt und Siemens und diesen ganzen angeblichen Familienunternehmen. Kevin sagt, wollen wir nicht mal darüber reden, was wir überhaupt produzieren wollen? Ich meine, an sich ist das ja ein ganz gutes Beispiel mit den Waffen. Und die ganze Welt dreht durch, weil Kevin Kühnert angeblich gesagt hat, man muss BMW kollektivieren.
Also er hat es so an sich noch nicht mal gesagt.
Er hat es nicht gesagt.
Wahnsinn.
Also
ich meine, es ist ja gut, dass wir mal drüber reden. Ne? Vielleicht sollten wir das denen alles nochmal mitteilen, dass sie sich da ein falsches Zitat rausgepickt haben.
Was mich an der Debatte halt so stört, ist, dass alle sich auf diese BMW-Kollektivierungsidee stürzen, die erstmal von der Zeitung kam und die dann von anderen rein interpretiert wurde. Und dass Kevin aber sonst nichts wirklich Inhaltliches beigetragen hat. Also man könnte ja davon ausgehen, dass Kevin Kühnert hier vielleicht mal im Rahmen von Aufmerksamkeitsgenerierung auch eine allgemeine Debatte darüber führen wollen würde, welche grundsätzlichen Probleme unsere Gesellschaft hat und dass sein Anliegen ja ist, dass die SPD diese Debatte führt. Dass man mehr linke Politik braucht, dass es um Vermögensumverteilung geht. Ich meine, wenn er von dem Thema Wohnungen spricht, dann könnte ich sagen, ja Kevin, wo ist denn deine Forderung nach der Bodenwertsteuer, nach der Besteuerung von Rendite im Rahmen von Vermietung? Das kam ja alles nicht so richtig. Also er will sich halt eine bessere Welt und wir müssen also alles ein bisschen sozialer und vielleicht auch demokratischer Sozialismus und vielleicht irgendwas mit Genossenschaften. Aber er hat nicht erklärt und das Thema Genossenschaften aufgegriffen, als er hätte ja sagen können, ich zum Beispiel, also Jenny, war schon mal in einer Genossenschaft, weil sie eine Wohnung gemietet hatte von einer Genossenschaft. Anstatt diesen Beitrag zu zahlen, also einen Anteil der Miete, der dann einbehalten wird, damit das später renoviert wird, wenn die Wohnung nicht in einwandfreiem Zustand ist, musste ich also Genossenschaftsbeiträge zahlen und das war mein Vorteil halt da zu mieten. Heutzutage ist das so, dass die meisten Genossenschaften gar keine Mitglieder mehr aufnehmen. Das heißt, selbst wenn du mietest, wirst du nicht mehr Teil der Genossenschaft, weil kein Platz mehr da ist.
Und ist in Berlin ja auch echt immer wieder Thema. Also die Leute, die dann in der Genossenschaft drin sind, das sind dann auch, also viele meinen auch, das war da so das Geschenk von deren Eltern zu ihrer Geburt, nach dem Motto, wir hauen dich jetzt hier in der Genossenschaft, du wirst uns, wenn du ausziehst, dafür danken. Und das tun sie, glaube ich, auch.
Ja, aber wenn du eine Genossenschaft willst, und vor allem beim Thema Wohnen ist das realistisch, bei allen anderen fast gar nicht, wenn du Genossenschaft willst, brauchst du Platz, um zu bauen. Das heißt, du musst erstmal den Wohnraum schaffen. Und das ist in Berlin ja ein bisschen kritisch, weil das meiste Grund und Boden gehört nicht der Stadt. Die Stadt könnte, theoretisch Genossenschaften aufbauen, aber dazu bräuchte sie ja Wohnraum und dazu müsste sie selber bauen. Und erstmal hat sie nicht den Grund und Boden, um zu bauen, dann hat sie das Geld nicht, um zu bauen. Also.
Ja, Berlin hat auch nicht immer die Kompetenz zu bauen, das sollte man auch nicht vergessen. Also die Großbauprojekte, die wir hier so an den Start bringen, die funktioniert meistens immer irgendwas nicht. Es ist meistens immer was mit Entrauchungsanlage.
Ja, ich weiß, das ist so ein Berliner Problem.
Hm. Ja, also in Berlin ist tatsächlich das Ding, dass wir eigentlich zurzeit so in den letzten Jahren jede freie Fläche, die wir haben, halt mit welchen Shoppingcentern zugekleistert haben. Und ich habe ja immer so eine Vision, dass ich irgendwann mal kollabiert die Wirtschaft komplett und der ganze Einzelhandel stirbt und dann stehen diese ganzen fetten Malls einfach frei und keiner ist mehr drin und wir überlegen uns, was wir damit machen sollen. Also, wenn jetzt irgendwie hier die Eastside Mall eröffnet worden, das ist direkt an der Warschauer Brücke, an der Warschauer Straße. Eigentlich halt früher so das eins der Herzzentren der linken Szene oder wo halt direkt die linke Szene auch begonnen hat und jetzt ist es halt komplett durchkommerzt. Also, es ist wirklich unangenehm. So das RAW-Gelände ist ja, was ja eigentlich noch so aus so einem alten alternativen Spektrum ja auch kommt, ist inzwischen auch ziemlich verturiert. Und jetzt sitzt er halt eben dort, der Bahnhof ist jetzt auch komplett neu gebaut worden, er zieht halt McDonald's ein. Das wird halt so richtig eklig, so dass ich dann nicht mehr gerne hingehen möchte eigentlich, was schade ist. Also.
Was ich eigentlich noch sagen will, ist, dass diese Genossenschaftsidee für produzierendes Gewerbe, also was jetzt in dieser Aufregungsdiskussion so ist, wie man kann doch BMW gar nicht kollektivieren, theoretisch könntest du das schon. Also du könntest aus BMW eine Genossenschaft machen oder man könnte eine Firma gründen, die ist eine Genossenschaft. Und dann hat man halt Mitglieder. Das ist gar nicht so alt, nur es gibt halt wenig Genossenschaften, die tatsächlich im produzierenden Gewerbe sind, weil der Markt, wie er momentan ist, das gar nicht hergibt. Du müsstest alles halt auch über die Mitglieder, was Investitionen etc. angeht, laufen lassen. Und das ist alles ein sehr... Naja, das verhindert halt schnelle Reaktionen für aktuelle Marktgeschehnisse. Das heißt, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, so, ich kaufe jetzt das oder ich produziere das jetzt mal anders, weil du müsstest erst durch den demokratischen Prozess eine Genossenschaft laufen lassen. Und das verhindert Genossenschaft im produzierenden Gewerbe, weil du die Zeit manchmal gar nicht hast. In 3 Monaten ist das Unternehmen dann schon weg oder so. Also an sich... Genossenschaften für Wohnungen, ja, aber da geht er, wie gesagt, auch nicht auf das Kernproblem ein.
Naja, also so wie ich das Ganze jetzt so ein bisschen lese oder höre ja vielmehr, ging es ihm ja darum, halt mal Debatten anzufechten, jetzt mal Debatten anzustoßen, die sonst halt in der Politik nicht geführt werden. Und ich glaube weniger, dass sein Plan war jetzt ein komplett fertiges politisches Konzept jetzt vorzustellen und das setzen wir jetzt dann um, weil er dann halt eben auch genau weiß, das wird mir dann umso mehr noch irgendwie inhaltlich zerpflückt. Mhm. Aber also es ist ja erschreckend und deprimierend genug, dass schon so eine Ankündigung, also einfach halt nur zu sagen, der Status quo wie er zurzeit, das funktioniert nicht mehr. Er funktioniert in vielen Bereichen nicht mehr. Wir brauchen dringend ein Umsteuern in bestimmten Bereichen. Wir brauchen eine Beteiligung der Gesellschaft, wenn es um wirtschaftliche Fragen und Entwicklung geht. Und wenn dann schon das ausreicht, dass ja, also dass CDU und FDP dann rumheulen, so klar geschenkt, aber dass seine eigene Partei ihn dafür halt irgendwie, also das finde ich so Wahnsinn. Und ich meine, was hat Carsten? Ich bin ja endlich geblockt worden von Johannes Carsten. Ich habe lange dran gestrickt, aber es hat's geklappt. Und der hat ja irgendwas getwittert von wegen, was hat der denn da geraucht? Also so richtig herablassend, arrogant, was will der Vollidiot, was labert der da schon wieder für einen Blödsinn? Also mir hat diese Reaktion wieder gezeigt, so sehr ich mich auch kurz vielleicht gefreut habe, dass Kühnert mal wieder so einen coolen PR-Stand gesetzt hat, habe ich mich halt direkt schon wieder so bestätigt gesehen, auf gar keinen Fall diese Partei zu wählen und auch jedem, der sie überlegt zu wählen, zu sagen, auf gar keinen Fall. Das Letzte, was die Partei jetzt irgendwie braucht, dass man sie wählt. So, die muss so richtig auf die Fresse fliegen vermutlich, dass sich dort doch noch vielleicht ein paar Sachen mal ändern. Und selbst da bin ich mir noch nicht mehr sicher.
Wir können ja gerne mal die Reaktion durchgehen, weil ich habe...
Gerne.
Ich habe wirklich kein gutes... Bild von dem Ganzen, was Kevin da auch gemacht hat. Nicht, dass die SPD sich da besser anstellt. Hören wir doch mal erstmal, weil darauf hast du ja am ersten reagiert, Andrea Nahles Thesen
oh yes.
zu Kevin, beziehungsweise ihre Aussage zu Kevins Aussagen.
Kühnert stelle zwar die richtigen Fragen, sagte Parteichefin Nahles am Mittag in Leipzig, aber... Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der SPD. Aber die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen.
Ich glaube, da ist er ganz auf deiner Linie.
Oh Gott.
Natürlich findet Jenny nicht nur die verkürzte Aussage, die irgendwo in der Zeitung steht, über die sich Paul aufregt, sondern ich habe natürlich auch den zweiten Satz dahinter gefunden. Und sie hat ja dann auch recht. Er macht keine inhaltlichen Aussagen. Er bleibt im Wagen, er macht Larifari, er hat einen großen Aufschlag gemacht. Und ich glaube sogar, dass das abgesprochen war mit Andrea.
Ja, das
vielleicht
ist halt
haben
auch
sie
so mein nächster
Vielleicht haben sie sich das anders vorgestellt jetzt im Wahlkampf. Die Leute reden wieder über die SPD und wir haben ja eine linke Partei. Und Kevin, du kannst ja die ganzen jungen Leute abfangen mit diesen coolen Sprichwörtern, die du da raushaust. Du bleibst mal im Wagen und ich fange das wieder ein und dann kommen wir zur Kerndebatte. Und dass es halt nicht ganz so richtig läuft. Und so wirkt das halt auf mich. Das wirkt wie ein abgekatertes Spiel. Kevin hat mal ein paar Aufschläge gemacht. Alle wissen, wie es abläuft in der heutigen Medienlandschaft. Alle regen sich auf, weil er ein paar Stichwörter gesagt hat, wo Christian Lindner ein Herzkasper kriegt. Aber er bleibt halt im Wagen, kommt nicht ganz zum Punkt. Es ist, als würde man einen polittheoretischen Diskurs verfolgen im ersten Semester, irgendwo bei Karl Marx statt oder so. Aber es hat mit der Realität halt wenig zu tun. Und er sagt auch nicht klipp und klar, was Sache ist. Und das stört mich so dabei. Und Andrea Nahles hat dann die Möglichkeit, das einzufangen und zu sagen, aber das und das ist halt Sache. Und im Großen und Ganzen hast du ihr ja sogar recht gegeben. Weil die Kerndebatte, die wir führen müssen, die hat sie ja auch angesprochen, aber wir führen sie nicht, weil sich alle nur über Kevin aufregen. Und Andrea Nahles hat nicht das Profil, das auch aufzugreifen.
Also ich muss kurz die Beleidigung zurückweisen. Ich hätte Andrea Nahles recht gegeben. Das würde mir niemals unterkommen.
Du hast es ähnlich gesagt.
Ja, ich habe es nicht gesagt.
Gib zu.
Ich wünsche mir halt eben dann schon einen konkreten Plan, der dahinter steht. Und sonst ist es halt eben nur eine Sprechblase und wie rauslabern.
Ja, aber
es kann auch gut sein, dass
sowohl
es
Kevin
war.
Als auch Andrea haben da keinen wirklichen Plan.
Nee, natürlich, den Plan haben die überhaupt nicht. Und vor allem haben sie auch wieder unterschätzt, wie es halt dann doch ankommt. Also das Zitat so, ich habe es tatsächlich so auch noch nicht gehört. Ich hatte die auch nur den Deutschlandfunk, zwar der 24 mir dann durchgelesen. Die hat eben halt nur, Andrea Nahles sagt, Zitat Anfang falsch, Zitat Ende. Hm. Und das hat ja eigentlich auch schon ganz gut zusammengefasst, was sie, also ich finde das immer noch eine gute Verkürzung da drauf. Denn sie hätte sich auch hinstellen können und sagen, ich finde es aber an sich eine absolut richtige Debatte und gut, dass die mal angestoßen worden ist. Sie muss es halt eben wieder einfangen, damit die ganzen alten SPD-Opis nicht wieder schreiend wegrennen. Aber was sie auch völlig unterschätzt hat bei so einer Debatte, dass es ein wunderbares Beispiel ist, um halt mal diese Partei sich mal so richtig anzugucken. Also diese Reaktion halt dann eben gerade aus dem rechten Flügel, und die sind ja dann doch deutlich in der Überzahl, waren halt eben absolut verheerend für Kevin und seine Forderungen. Also wenn sie damit irgendwie zeigen wollten, dass die SPD eine voll lebendige Partei ist und wir debattieren ja auch mal über Sachen, die sonst so nicht geführt werden, dann ist das komplett schiefgegangen, meiner Meinung nach.
Ja, auf alle Fälle. Und,
also ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner sagt, oh geil, also eine Partei, wo so eine zarte Forderung, wo so ein bisschen so sprechendes, denkmäßiges Interview schon ausreicht, dass da ein Aufstand in der eigenen Partei losgeht, die wähle ich auf gar keinen Fall.
Ich habe bisher nur einen vernünftigen Beitrag zu diesem ganzen Chaos gehört und gelesen. Aber damit möchte ich eigentlich als Reaktion enden. Deswegen spiele ich doch jetzt erstmal die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl ein. Die hat sich natürlich dazu auch geäußert.
Kevin Kühnert ist Juso-Chef. Es gehört zu seiner Aufgabenbeschreibung, dass er auch polarisiert, dass er auch provoziert, dass der Wohnraum insbesondere ein wichtiges Thema ist für Menschen, das wissen wir, und dass wir uns, praktische Politik machen müssen, dass wir uns dann auch praktische Instrumente überlegen müssen, das ist auch klar. Aber er tut das, was seine Rolle ist.
Ja. Also mit Barley kannst du mich echt jagen tatsächlich zurzeit. Aber ich find's auch, das ist mir auch wieder zu einfach. So, ja, ne, der ist halt Juso-Chef, der muss sowas machen. So, wieder null auf inhaltlich drauf eingegangen, was er eigentlich gesagt hat.
Sie hat was zum Thema, ja, Wohnung. Danach ja, haben Wohnung, sie...
Weil sie halt weiß, dass es gerade gut ankommt, so, weil die Leute halt sich den Arsch abbezahlen für ihre Bude. Also.
Danach haben sie ihr übrigens anscheinend einen Sprechzettel gegeben. Weil keine 5 Sekunden später sagt sie Folgendes.
Kevin Kühnert ist Juso-Chef und es ist seine Aufgabe zuzuspitzen und zu provozieren, auch ein Stück weit. Das machen die Jugendorganisationen, dafür sind sie da. Wir freuen uns über eine politisierte Jugend, die solche grundsätzlichen Debatten auch anstößt. Aber diejenigen, die dann die praktische Politik am Ende umsetzen müssen, die müssen sich natürlich mit den konkreten Vorschlägen auseinandersetzen und das tun wir.
Ja, vor allem
welche konkreten Vorschläge denn?
Na, ich würde vor allem, also die Leute, die sich dann aber auseinander, sind ja wir. Also, nee, sorry, ich finde das mega arrogant wieder. Das ist halt so diese Fridays for Future, so, die, ich finde es super toll, dass die kleinen Kinder jetzt demonstrieren gehen, aber inhaltlich scheiße ich trotzdem komplett auf die. Also,
nee,
das kann man sich dann auch stecken lassen, so ein Kompliment.
Ich wollte unbedingt diese zwei getrennten Tonspuren.
Ja, ja.
Weil ganz spontan, Katharina Barley, und dann, ich muss mal hier schnell durch meine Antwort, und kurz danach hat sie sich offensichtlich inhaltlich gesammelt und dann haut sie da halt diese Sprechblase raus. Die kommt dann auch wie aus der Pistole geschossen. Aber wir müssen uns halt mit den konkreten Forderungen beschäftigen oder mit den konkreten Inhalten. Die Leute, die Profis sind sozusagen. Also
ja,
Katharina Barley ist der Profi. Aber ich habe auch da nichts Konkretes gehört.
Ja, es ist so komisch, ne? Also eigentlich sind die Probleme sind, glaube ich, inzwischen alle gut bekannt, die wir gesellschaftlich hier haben, und der Politik fällt irgendwie nichts ein. Die sitzen halt irgendwie alle da und checken die Welt nicht. Also ich habe ja über meine Freundin, ihr Papa arbeitet im Justizministerium, und der hat dementsprechend auch ja viel dann halt mit den Leuten direkt zu tun, auch vor allem halt eben viel mit Sozialdemokraten. Und was der halt meinte, dass die eigentlich größtenteils wirklich da sitzen und so ein bisschen beleidigt sind, so warum das alles nicht ankommt, was sie so für tolle Ideen haben. Also die verstehen die Welt nicht mehr. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, die sitzen halt dort und wissen halt, okay, wenn wir im nächsten Jahr nicht irgendwas Gescheites hinbekommen, dann sind wir weg. Aber die sitzen halt wirklich da, nö, wir machen alles gut. Das ist alles super, was wir machen,
die
aber
Leute,
es kommt
verstehen
einfach nicht an.
Es einfach nicht.
Genau, die sitzen wirklich da und denken, die Leute verstehen sie einfach nicht. Und ich weiß halt auch nicht, was ich zu so viel, weiß nicht, kann man es Arroganz nennen oder einfach nur, ist das einfach nur eine Form von Blödheit? Also es fällt mir irgendwie auch so schwer, jetzt auch wirklich jemanden,
ich meine, man
ernst
auch
zu nehmen, wenn er sagt, er wählt SPD aus Überzeugung. So, ich habe mich in der Uni letztens hart damit einem gezofft, weil ich ihm das einfach nicht glauben konnte, dass er diese Partei zurzeit aus Überzeugung wählt. Also wo denn, welche denn, was denn? Und so richtig, und dann kam halt so, naja, Europa halt und Frieden, und also die, so, der hat halt
Europa
eigentlich so
ist die Antwort, Paul.
Ja, wir wissen halt nicht, die Frage ist halt noch nicht bekannt. Also, ja, und dann haben die sich halt irgendwie, ich weiß noch, das letzte Mal, als ich irgendwie mit Jusos was zu tun hatte, saßen die auch so rum und meinten, ja, wir haben echt so einen geilen Slogan auch dieses Mal. Also haben diesen Slogan halt total abgefeiert.
Welchen Slogan?
Ja.
Europa ist die Antwort.
Ja.
Also wirklich, meine erste Reaktion war darauf, ja, was sind die Frage?
Ja.
Und mehr konnte immer noch keiner sagen, was ist die Frage, weil der Europakandidat, der mit mir reden wollte, Herr Simon Faud, naja.
Wer ist das? Wo ist der? Ich kenne den nicht, nie gehört.
Herr Simon Faud war eigentlich nicht der designierte Spitzenkandidat, der war mal Redenschreiber für Sigmar Gabriel im Außenministerium, hat sich weiterentwickeln wollen und hat gemeint, ich muss irgendwie in ein Mandat. Und hat sich dann umgeguckt, wo könnte ich denn was werden. In Berlin sieht es wohl schlecht aus. Aber Brandenburg ist ja zum Glück in der Nähe. Und hat dann gesagt, ja, ich wohne da und da und das ist meine Freundin. Und dann wurde er zum Spitzenkandidaten gemacht. Die designierte Spitzenkandidatin war die ehemalige Juso-Vorsitzende der SPD Brandenburg. Und der Ministerpräsident wollte sie auch unbedingt als Spitzenkandidatin. Also da ist auch der Ruf Parteisoldatin dann nicht weit, und das war wahrscheinlich für Simon Faud auch ein Vorteil. Blöd nur, stellte sich raus, die Frau, die er auch beim Parteitag in seiner Rede erwähnt hat, war nicht seine Freundin. Und weder sie noch er wohnen in dem Ort, in dem er angegeben hat. Ich meine, für die Wahl technisch war das kein Problem, weil du musst halt nicht irgendwo da wohnen.
Ja, ja, aber es ist natürlich peinlich, so ein bisschen.
Aber es ist schwer peinlich. Und jedenfalls, er ist nicht mehr Spitzenkandidat. aus nachvollziehbaren Gründen, wenn du dich so peinlich benimmst. Was für mich blöd war, weil das Wochenende danach, nachdem dieser Skandal hochkochte, war unser Gespräch angesetzt und ich wollte ihn ein paar Sachen fragen zum Thema Europa. Und die jetzige Spitzenkandidatin hat irgendwie keine Zeit, ist völlig überfordert mit dem Wahlkampf.
Ach, schade. Naja, gut, die muss jetzt irgendwie auch, das ist irgendwie auch dann interessante Wendung, wenn du auf einmal
Spitzenkandidatin bist. Ja, also es ist viel wichtiger, sich mit Ralf Stegner zu treffen, als mit mir. Und mir mal Europa zu erklären aus Sicht einer jungen Frau aus dem Osten, die Kinder hat und hier auch verwurzelt ist. Wir könnten uns ja gerne mal über Europa unterhalten und so, aber nein, Wahlkampf ist wichtiger. Vor allem mit Ralf Stegner.
Ralle, ja. Ja, generell über Europawahl, ne? Das ist ja eigentlich unser Hauptthema heute auch.
Ja, aber wir sind noch nicht mit Kevin durch, weil ich wollte dir noch zwei Reaktionen darauf, weil die von der FDP wollte ich dir jetzt nicht vorenthalten.
Nee, auch, ich habe auch gerade gegessen. Das.
Nein, die muss ich dir jetzt vorspielen, weil Linda Teuteberg ist ja die neue Generalsekretärin der FDP. Die ist von der FDP Brandenburg und sie ist voll. Sie ist wirklich ein super Gewinn für Herrn Lindner und seine Partei.
Das ist ein ganz tiefer Griff in die sozialistische Mottenkiste. Wir haben in Deutschland sehr gute Erfahrungen gemacht mit der sozialen Marktwirtschaft, Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten zu organisieren, mit Wettbewerb in der Wirtschaft. Und das ist völlig falsch. Die SPD war schon mal weiter und hatte sich eigentlich mit dem Godesberger Programm von solchen Ideen verabschiedet. Herr Kühnert sollte dieses Godesberger Programm statt Karl Marx lesen. Er sorgt auf jeden Fall für Diskussionen, für Debatten, nur das sind schädliche, denn das schürt ja Unsicherheit bei allen Menschen, die überlegen, ob sie auch vielleicht ihre Ersparnisse in Immobilien investieren und auch Wohnraum schaffen, den andere mieten könnten. Das sind Dinge, die nicht gut sind und wir feiern jetzt 70 Jahre Grundgesetz in diesem Monat und zum Grundgesetz gehört auch der Schutz des Eigentums und das ist für uns auch ein wichtiger Teil des Rechtsstaates, dass die Bürger sich darauf verlassen können. Ja, wir müssen etwas tun gegen Wohnraumnot und da gilt für uns Freie Demokraten bauen statt klauen. Enteignungen sind da gerade keine Lösung. Zum einen schaffen Enteignungen keine neuen Wohnungen. Keinem Menschen, der eine Wohnung sucht, nützt das, sondern es ändern sich ja nur Eigentumsverhältnisse an bestehenden Wohnungen. Und die DDR hat gerade hier gezeigt, dass das nicht funktioniert, dass dann Wohnraum knapp bleibt, wenn es sich nicht lohnt zu vermieten. Wir müssen es attraktiver wieder machen, günstiger zu bauen. Nur das hilft und entspannt den Markt und die Preise.
Ich dachte mir, dass dir das gefällt. Bauen statt klauen.
Ich hätte mir mal noch Notizen schnell machen. Ich hätte ja fast noch in den Clip reingeredet, aber ich muss noch kurz darauf hinweisen, dass sie kommt aus Königs Wusterhausen und der Berliner nennt es immer nur verachtend KW.
Ja, ich weiß, also, ich habe in KW studiert.
Oh, ich dachte, du hast in Potsdam studiert.
Ja, ich habe ja zwei Studienabschlüsse.
Stimmt, richtig. Jetzt klingt es wieder.
Ich bin Politikwissenschaftlerin und Diplom-Finanzwirt.
Ja. Nicht schlecht.
Und da die Uni für gehobenen Dienst in KW ist, ja, ich habe es auch nur KW genannt.
Ja, was mich halt immer bei solchen Aussagen, also ich kann dieses Marx-Bashing echt nicht mehr hören. So, also,
vor allem, sie ist eine Marx-Expertin, sie ist eine Karl Marx.
Naja, also das dann noch viel schlimmer. Also wer sich wirklich mal eingehend mit der Literatur beschäftigt hat, wo ich mich jetzt auch gar nicht so dazu zähle, ich habe vielleicht zwei, dreimal im Seminar Marx gelesen, aber habe immer gemerkt, okay, hier ist auch auf jeden Fall auch jemand für jemanden was drin, der jetzt nicht irgendwie super links ist. Also man kann das auch einfach nur als rein philosophischen, staatsphilosophischen Text lesen und dann seine wahre Freude dran mit haben. Aber dieses Heranziehen von Karl Marx als Ikone für so billiger linker Scheiß oder wird ja auch dann gerne so als altbacken auch dann dargestellt. Dann sollen die wirklich mal was lesen und feststellen, dass es dann doch überraschend aktuell ist und die heutigen Probleme immer noch damals von ihm sehr gut analysiert worden sind.
Ja, und vor allem, weil die DDR ja nicht zwangsweise auch damit was zu tun hatte, was Karl Marx aufgeschrieben hat. Ganz im Gegenteil. Also DDR und die Ideologie von Marx passen so überhaupt nicht richtig zusammen.
Null.
Und die FDP und diese Neoliberalen sagen immer, ach, Karl Marx und die DDR und
Ja, ich glaube, also Wohnraumknappheit war, glaube ich, nicht so ein Problem in der DDR. So auch nicht, dass es zu teuer war. Das meinte ich, habe ich mal gehört, dass es eher ein bisschen zu billig war. Also
es war zu billig und da hat sie schon recht, deswegen hat ja kaum jemand gebaut. Wohnraumknappheit war tatsächlich ein Problem.
Ah ja, okay.
Ja, das kann ich sogar noch aus eigener Erfahrung, also Familienerfahrung. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern nicht verheiratet, was dazu führte, dass sie in einer Einzimmerwohnung praktisch hausten, wo mein Kinderbettchen drin stand und ihr Bett und das war's. Und deswegen habe ich die meiste Zeit meiner frühen Kindheit auf dem Land bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Eltern keine vernünftige eigene Wohnung hatten. Und dann haben sie später geheiratet und dann haben sie erst eine vernünftige Wohnung zugerechnet bekommen sozusagen. Und ich weiß von Fällen von jungen Menschen, die dann ältere Rentner oder Rentnerinnen geheiratet haben, nur um eine Wohnung zu kriegen. Also wenn die Wohnungen zu billig sind, dann wird tatsächlich keine Wohnung mehr gebaut. Und wenn der Staat wie die DDR pleite ist, dann kann der Staat auch keine Wohnungen bauen, was dann auch zu Wohnraumknappheit führt. Das Problem mangelnde Regulierung
eines freien Marktes. Aber keiner, wer hat denn gefordert, DDR-Wirtschaft wieder einzuführen? So, das ist so ein billiges Argument von der Gegenseite. Ja. So, naja, ihr wollt ja DDR. So, nein, keiner will die DDR. So, ich meine, ich bin
93. Das haben sie natürlich gerne reininterpretiert, weil diese Worte wie Kollektivierung gefallen sind und Genossenschaft. Aber die Genossenschaft ist nicht originär DDR. Die Genossenschaft ist älter in Deutschland. Ja, ja. Aber sie verbinden das halt alles immer gerne mit der DDR und die DDR war böse. Die war ein proletarische Diktatur, ein Marxismus, es gibt keine Marktfreiheit und dann geht so und so die Welt zugrunde.
Und es gab nirgendwo Bananen, das dürfen wir nicht vergessen. Und da hast du richtig drunter gelitten früher noch, das weißt du
ja, als Kind, ne? Ich habe schwer drunter gelitten, dass meine Eltern berufstätig waren, ich in der Kita war, dass es eine Rundumbetreuung gab für Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Darunter habe ich schwer gelitten, ganz schwer.
Ja, nee, aber mal ganz ehrlich. Es sind so billige populistische Argumente, ja. Sorry, aber ich kann es echt nicht mehr.
Diese ganze Debatte ist reiner Populismus. Also man kann vielleicht noch den einen Hoffnungsschimmer darin sehen, dass sich die Parteien in diesem Streit vielleicht irgendwie noch voneinander abgrenzen und die Ränder nicht mehr so stark sind. Aber das Problem ist, die SPD hat das jetzt praktisch wieder fallen lassen, beziehungsweise die Berichterstattung darüber, das Kernproblem wird nicht gesprochen. Aber die ganzen Reaktionen darauf sind wie in, ich weiß nicht, wann hatten wir das letzte Mal so eine Debatten? Kann mich nicht erinnern, dass alle so, obwohl, eigentlich bei jedem politischen Thema kommen immer gleich wieder diese Hauruck-Reaktionen, wie sie so typisch sind, die aber keine wirklichen Antworten bringen, sondern nur in der Aufgeregtheit dieser ganzen Diskussion lässt jeder seinen O-Ton ab, der so und so, also den hätte ich Frau Teuteberger auch vorschreiben können, ich hätte ihr auch sagen können, was sie sagen wird, aber der an dem Kernproblem halt nichts ändert.
Da können wir nicht einfach festlegen, dass wenn wir in den Medien über Politik sprechen, dann muss das immer irgendwie, keine Ahnung, wir nehmen uns, so ein Thema muss immer mindestens 5 Minuten behandelt werden. Das ist halt klar, ist ein Politiker darf nicht irgendwie nur so 2 Sätze halt dann zu sagen und die schleift er halt eben so zurecht, dass die halt richtig schön knackig sind und das Gegenargument mega aushebeln und der andere dann so total gedisst dasteht und nicht mehr weiß, was er sagen soll. Kann man nicht einfach sagen, das muss immer 1 Minute sein, das muss irgendwie, keine Ahnung, lerne ich doch in der Uni, so Thesen irgendwie aufstellen, die ihr dann noch begründen. Also können die das nicht einfach auch mal machen? Würde das so viel vereinfachen. Ich glaube, wir hätten sofort eine sehr viel schlauere Debatte, wenn wir halt das nicht immer so auf 2 Minuten versuchen oder irgendwie letztlich nur so 1/2 Minute versuchen zusammenzukürzen.
Na, vor allem hätten wir eine vernünftigere Medienlandschaft. Mhm. Weil, also dieses ganze Chaos, ich habe mich ja mit Absicht da rausgehalten. Ich fand das so lächerlich. Erstmal kann ich das Interview nicht lesen, liebe Zeit. Also muss ich mir die Zeitung tatsächlich kaufen, was ja gut für die Zeit ist. Aber die meisten Menschen haben dieses Interview nicht gelesen, aber regen sich tierisch auf. Und auf dieses tierisch aufgeregt sein, kommt dann wieder aufgeregt sein, weil wir auch nur wieder entweder irgendwelche O-Töne kriegen oder irgendwelche Aussageschnipsel. Da verweise ich jetzt mal auf deine Aufregung über Frau Nahles. Und wir kriegen keine vernünftige Debatte zustande, um den Kern des Problems, das wir in Deutschland haben. Und darauf weist jetzt wirklich der erste vernünftige Beitrag zu dem ganzen Theater. Kommt jetzt nicht von einem Politiker, sondern von Marcel Fratscher. Das ist der Chef des DIW, also Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und der hat sich heute Morgen in einer Kolumne in das ganze Thema eingemischt und seinen Beitrag fand ich mal vernünftig und konstruktiv. Ich spiele mal ab.
Die grundsätzliche Frage dahinter ist ja durchaus berechtigt. Was läuft schief in einem so reichen Land wie Deutschland, wo immer mehr bedürftige Menschen zur Tafel müssen, Rentner nach einem Arbeitsleben am Existenzminimum landen und gleichzeitig die Mitte der Gesellschaft trotz Wirtschaftsbooms kaum noch auskommt mit dem Lohn? Ein Land, in dem es viel zu wenige Wohnungen gibt und eine mehr und mehr marode Infrastruktur. Unsere soziale Marktwirtschaft braucht eine Korrektur, sagen auch Experten aus der Wirtschaft.
Deutschland besteuert Einkommen auf Arbeit ungewöhnlich stark, Einkommen auf Vermögen ungewöhnlich gering. Das kann nicht funktionieren. Also hier muss eine Fairness, eine Chancengleichheit hergestellt werden.
Bam, da ist mein Punkt.
Ja.
Sehr gut.
Marcel Fratscher zu dem ganzen Thema, also alles, was er sagt, kann ich nur empfehlen und unterstreichen. Er sagt, die soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Und das ist nämlich unser Problem. Ich teile, also Marcel Fratscher, nicht die Kritik Kühnerts zu sagen, wir brauchen sozialistische Marktwirtschaft. Aber es gibt viel Missbrauch in der sozialen Marktwirtschaft, wenn man sich die Diskussion um Mietpreise und Wohnungsmarkt anschaut. Und da hat er recht. Das Leistungsprinzip, das hier in diesem Land seit 1990 propagiert wird, das existiert praktisch nicht. Wenn du was leistest, wenn du arbeitest, so das Problem unserer aktuellen Gesellschaft ist doch seit 20 Jahren eigentlich, arm trotz Arbeit. Fratscher bringt auch an, also er fordert eine bessere Kontrolle und Regulierung und bessere Regeln für diesen wirklich völlig entfesselten Kapitalismus und Markt, weil die Idee ist ja, sowohl bei SPD als auch bei CDU und bei FDP so und so, der Markt regelt das schon. Aber allein an dem Wohnungsmarkt sehen wir ja, der Markt regelt gar nichts. Wenn du ihm nicht Grenzen aufzeigst, dann läuft er davon wie ein galoppierendes Pony und trampelt alles nieder, was sich in seinen Weg stellt. Und das musst du halt einzäunen. Also Fratschers Hauptkritik ist nicht nur die steigenden Mieten, sondern auch dieser völlig entfesselte Niedriglohnsektor, den wir hier geschaffen haben, dank der SPD. Und der einfach nur zu steigender Armut und zu der Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich führt. Er kritisiert, dass wir seit Jahren eigentlich eine Steuerreform hätten machen müssen, was wir nicht tun. Was Deutschland tut, ist nämlich Einkommen auf Arbeit extrem hoch besteuern im Vergleich zu anderen nationalen Staaten. Im Vergleich dazu besteuern wir Vermögen praktisch gar nicht. Und das sagt Marcel Fratscher. Also der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der ist ja jetzt nicht gerade ein Sozialist, würde ich mal sagen.
Ich würde einfach eher vorstellen, dass wir einfach solche Debatten nur noch wissenschaftlich führen und Politiker da rauslassen.
Ja, bitte nur noch Marcel Fratscher interviewen,
ja.
Andrea und Kevin bitte nicht mehr ans Mikro lassen und Frau Teuteberg so und so nicht.
Die sowieso nicht, ja.
Ja. Aber kann nicht jemand mal den Marcel Fratscher vors Mikrofon holen und sagen, jetzt erzählen Sie uns mal, wie machen wir das denn jetzt?
Yes, ich finde es halt einfach gerade so spannend, dass wir so in so einer Zeit leben, wo ich das Gefühl habe, eigentlich hat die Bevölkerung schon ziemlich gut verstanden, was die Probleme der Zeit sind.
Ja.
Also jeder erfährt es ja am eigenen Leib und selbst wenn er, also klar, die Supervermögenden, die erfahren es dann vielleicht nicht mehr so, weil die auch nicht mehr in Kreisen verkehren, die solche Alltagsprobleme haben, wie halt, ich finde keine Wohnung oder die ich habe, kann ich mir eigentlich nicht leisten und ich mache hier echt einen wichtigen Job, was ich sei es Krankenschwester, Polizist, also Jobs, auf die alle letztendlich angewiesen sind, verdienen damit aber einfach nichts oder viel zu wenig. Und in der Politik ist das aber noch nicht angekommen. Also politisch ist man immer noch der Meinung, der entfesselte Markt oder der freie Markt sorgt immer für alle. Und das ist ja eine ernste, tiefe Überzeugung. So, ich glaube nicht, dass die da sitzen und halt sich das Geld sehen und sich so total cool finden, wie dumm die Leute alle sind, dass sie sich so haben verarschen lassen. Das glaube ich schon, dass das schon tiefe Überzeugung ist, dass wenn der Markt halt nur frei arbeitet, dass es dann automatisch immer allen gut geht. Aber wir hatten jetzt 15 Jahre lang mitbekommen, dass es eben halt für Fahrbereiche einfach nicht gilt. So. Und es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir
Freiheit genau das Gegenteil.
Komplette Einsamkeit.
Nee,
ist komplette Einsamkeit irgendwie.
Absolute Freiheit eines Marktes sorgt für Monopole. Und wozu das führt, wissen wir ja alle. In Amerika die Monopolisierung vom Öl hat dazu geführt, dass der Staat eingreifen musste und das zerschlagen musste, weil so viel Macht und Geld in der Hand von einer Person oder einer Familie bringt absolute, also ist ja auch nichts anderes als eine Diktatur. Und das kann ein Staat, ein demokratischer Staat gar nicht zulassen.
Es ist eine Oligarchie letztendlich. So, die Macht und die Macht konzentriert sich auf wenige ganz oben.
Ja, in diesem Fall ist es natürlich eine Oligarchie, aber mein Beispiel bezog sich auf den Ölmarkt in Amerika im 19. Jahrhundert und das war dann fast in einer Hand. Aber wie gesagt.
Ja, nur wie kriegen wir dieses Mantra, freier Markt ist sofort gut für alle, aus der Politik wieder raus?
Ich weiß nicht, wie kriegen wir es aus der Bevölkerung raus? Weil ich glaube.
Ich glaube, in der Bevölkerung ist es halt, also da dringt es schon in vielen Bereichen, glaube ich, echt gut durch. Also,
ja, aber wenn du die Debatte führst, und zwar mit der breiten Bevölkerung und nicht nur mit der jungen Bevölkerung.
Ja, ja.
Dann heißt es, naja, aber was ist denn mit meinem Häuschen und was ist denn mit meiner Zukunft und ich will ja auch noch was werden. Also dieser American Dream Gedanke, den du ja nur haben kannst, wenn du schläfst, weil in der wahren Welt gibt es den nicht, der ist hier so verfestigt. Also vor allem in bestimmten, also ich würde mal sagen im Westen.
Ja,
weil
ja,
das wenn ich mit sein. Meinen Eltern rede, die hätten nichts dagegen, wenn der Staat nochmal, also wir,
ja, die um kennen ehrlich das ja zu sein, auch noch eher.
Ja, so. In der DDR haben sie auch ganz gut gelebt. Du musst nicht unglaublich viel Kohle haben, um vernünftig zu leben. Du musst nicht Millionär sein, aber der Staat muss auch dafür sorgen, dass es Grenzen gibt. Und meine Eltern haben Verständnis dafür, ich habe Verständnis dafür. Ich kenne aber auch einige junge Leute, die dafür kein Verständnis haben. Die sagen, na, ich bin jetzt hier selbstständig und ich will nicht, dass sich irgendjemand einmischt. Und wenn der Staat kommt, wird es ja bürokratisch. Also ich sehe nicht in der breiten Bevölkerung, dass sich das schon so durchgefressen hat, dass es richtig sein kann, dass man bestimmte Marktfreiheiten einfach mal begrenzt.
Ich würde die Leute einfach alle mal geschlossen nach Südamerika schicken. So, da können die mal die Erfahrung machen, was so passiert, wenn der Staat kommt. Da wird sich bürokratisch, da wird es aggressiv oder sonst irgendwas. Also.
Du weißt aber, was ich meine mit, wenn der Staat kommt im Bereich von Wirtschaft und da ist der Staat einfach
abwesend. Wollen die wieder deregulieren und sich einmischen und dann wird es so kompliziert. Ja, es ist halt immer so, es wird so kompliziert dann. So. Also so ein
ja klar wird es kompliziert, weil bestimmte Verwaltungsabläufe damit zu tun haben, weil die Verwaltung sich an Regeln halten muss. Und
dann, ja, aber hat so die Auswahl zwischen kompliziert oder ungerecht, so such dir was aus, was dir lieber ist.
Na, ich hätte es lieber gerecht. Und dann wird es halt kompliziert. Aber damit muss man dann auch umgehen können.
Genau.
Also wir können halt nicht beides haben. Also gerecht und unkompliziert geht in der Regel nicht. Außer bei der Bodenwertsteuer. Aber dafür will sich ja keiner einsetzen.
Ja, mit so einem Scholz da oben, das wäre jetzt, also der Name ist jetzt auch fast gar nicht gefallen, obwohl er auch.
Schäuble?
Ach ja, richtig, Wolfgang. Nee, wie heißt er nochmal? Olaf Schäuble. Der ja eigentlich, das sagt ja auch Stefan immer, der eigentliche Chef dort in dem Laden ist. Also der bestimmt letztendlich die dicken Dinger und quatscht sich halt intern nochmal mit Gabriel oder mit
Carsten. Aber mit wem redet der denn? Der ist doch auch so völlig lahmarschig. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, der schläft doch gleich ein. Weiß der überhaupt, wo er ist?
Na, ich habe vor allem das Gefühl, dass sie eigentlich alle nicht so richtig wissen, was sie da noch machen. Also die SPD hat sich ja da irgendwie mit ganz komischen Wendungen und Verdrehungen ja noch irgendwie in diese GroKo geschummelt. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass die selber jetzt schon merken, eigentlich, was machen wir jetzt hier eigentlich hier? Also warum?
Und sie gucken immer noch, wie kommen wir jetzt hier raus?
Ja, das jetzt, um halt auch dann so einen Blick auf die Europawahl zu werfen. Ich habe ja selbst nachgeguckt. Weißt
ja, ich
du noch,
würde, was die ich würde ja vorschlagen, wir müssen das einen anderen Tag machen, weil wir haben jetzt schon wieder eine Stunde und ich habe mir vorgenommen, nichts mehr über eine Stunde zu machen.
Ach so, na ja, dann lass noch ganz kurz so zumindest so einen Ausblick zumindest, was du von der Wahl erwartest. Wir können es ja so ein bisschen
wir,
kurz.
Wir halten. Machen auf alle Fälle noch eine Folge zur Europawahl.
Ja. Das ist ja nicht mehr so viel. Es ist ja nicht mehr so viel Zeit bis dahin, ne? Nee. Also ist ja auch schon irgendwie in 3 Wochen. Ja, also
was erwarte ich?
Wir können so einen kurzen Ausblick machen, weil eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war, das letzte Mal Europawahl war ja 2014. Ja. Rate mal, was die SPD da hatte in Prozent. Oder weißt du es?
Ich weiß es. 27,3%.
Ja, okay, gut. Ja, also ich war so, huch, das ist ja richtig viel. Also, ist man ja, gar nicht mehr gewohnt.
Hatte auch nur 30.
Naja, also die haben ja auch nicht eingesteckt. Aber ich finde es jetzt halt krass, weil die Prognosen gehen ja alle so vielleicht mal 18, 19, viele aber auch
jetzt aber schon 15%.
Ich frage mich halt eben wirklich, wie diese Partei das schaffen möchte, ein Ergebnis, was auf jeden Fall unter 20% liegen wird, als so zu verkaufen, um halt zu sagen, wir bleiben aber weiterhin in dieser GroKo. Also entweder planen die jetzt halt eben schon aus der GroKo auszusteigen, weil sie halt genau wissen, das können wir keinem mehr erklären, dass wir hier noch weiter drin sind. Oder sie fahren es halt dann komplett in den Dreck. Und dann kann es vielleicht ist noch dieses Jahr, dass die Partei dann einstellig irgendwie wird. Also das sehe ich durchaus kommen oder sehe ich durchaus als realistisch an.
Also, die Europawahl. Wie gesagt, wir machen dazu noch eine Extra-Folge, aber ich habe die SPD aufgegeben. Ich bin der Meinung, die wissen gar nicht mehr, wohin mit sich selbst. Sie haben immer noch nicht diese Erneuerung geschafft.
Haben sie auch nicht wirklich versucht.
Sie sind auf Gedeih und Verderb mit dieser GroKo verbunden und kommen da einfach nicht raus. Sie haben den Absprung verpasst. Also Maaßen war eine gute Absprungsmöglichkeit. Aber das haben sie einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt haben sie das Problem, dass die CDU eine Kanzlerin hat mit Angela Merkel und eine Vorsitzende mit AKK. Angela Merkel tritt überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Also sie ist sozusagen jetzt Außenministerin, reist überall rum, regieren tut sie nicht mehr, außer der SPD zu sagen, nee, so machen wir das nicht. Dazu kommt sie noch. Aber das ist alles, was Angela Merkel macht. Sie tritt nicht in Erscheinung, sie ist nicht bei der Europawahlkampagne der CDU dabei. Gleichzeitig verliert AKK anscheinend an Rückhalt. Aber sie kann ja auch nicht so gut auftreten im Vergleich zu der Kanzlerin. Also diesen Kanzlerinnenbonus hat sie einfach nicht. Und die parteiinterne Kritik ist ja immer noch da, bezüglich, wir möchten mehr Wirtschaftsliberalität. Deswegen hat AKK ja jetzt dieses Klimaabkommen mit der SPD sozusagen aufgekündigt und gesagt, nein, keine CO2-Steuer. Finde ich interessant, dass AKK das gemacht hat, weil die Kanzlerin ist ja dafür eigentlich zuständig. Aber dann weißt du auch schon, wo die Reise hingeht. Ich erwarte, dass es nach der Europawahl also auf nationaler Ebene zu Veränderungen kommt in der Regierung.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ordentlich was sich verschiebt.
Ja. Also es könnte sogar sein, dass
die SPD wirklich sagt, ich hau rein und die sagt, perfekt, ich auch.
Ich glaube nicht, dass die SPD das sagt. Ich glaube, die CDU sagt, wir wechseln jetzt mal die Kanzlerin. Oder wir wechseln jetzt mal die Minister. Aber die SPD wird niemals abspringen.
Glaubst du nicht?
Nee. Es sei denn natürlich, die CDU sagt wirklich, wir wollen jetzt eine neue Kanzlerin und die SPD sagt jetzt ist aber gut. Oder aber die Frage Merkel, ist, wo geht's dann hin? Dann gibt es ja eigentlich nur noch Neuwahlen.
Es gäbe ja noch ein schönes Szenario. Merkel sagt, ich habe keinen Bock mehr und die GroKo möchte ich eigentlich auch nicht mehr. Und die SPD sagt, ach nö, bitte, nur ein bisschen noch 2 Jahre. Oh, bitte.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber bitte, daran siehst du auch mal, wie diese Europawahl ist. Also welche Perspektive die hat. Für die Parteien auch bedeutet sie nur auf nationaler Ebene irgendwas. Also von Europawahlkampf sehe ich hier gar nichts.
Ja, es gibt halt immer noch nichts,
wo es hingeht.
Es gibt also keine parlamentarischen europäischen Themen, die man wirklich mal angehen kann. Also man versteht ja immer noch nicht richtig, wie dieses ganze Konstrukt überhaupt funktioniert. Man weiß halt nur, dass das Parlament an sich kann halt keinen eigenen Gesetzvorschlag einbringen, es hat kein Initiativrecht. Deswegen habe ich mich, das wäre tatsächlich die allererste Wahl, wo ich zumindest am Anfang überlegt habe, eben wirklich nicht hinzugehen, habe dann aber gemerkt, das ist von der Aussage einfach zu schepp. Und werde jetzt auf jeden Fall doch mein Kreuz dort machen. Aber ich werde eine Kleinpartei auf jeden Fall wählen. Das ist, hab ich mich schon für entschieden, weil es halt die einzige Wahl ist ohne 5 oder 3% Hürde. Vermutlich sogar auch die letzte, ne?
Ja. Das hatte ich mir übrigens aufgeschrieben, damit wollte ich mit dir reden. Aber wie gesagt, sobald du Zeit hast, schieben wir das nochmal eine Stunde ein.
Ja, aber du hast doch eh auch fast nur Aufwachen-Hörer, oder? Die haben doch alle Sitzfleisch. Können wir noch ein bisschen länger machen.
Nee, heute nicht mehr. Es ist 18 Uhr. Und wenn, ich muss das jetzt echt durchziehen. Keine Podcasts mehr über eine Stunde.
Ja.
Ich habe schon Unterstützer verloren, habe ich festgestellt.
Nein.
Doch. Ach,
treulose Tomaten.
Ja, warte mal. Den musst du weißt ja, jetzt abgeben. Du weißt ja hier.
Shame. Ja, ja.
Shame. Shame.
Hey, ja, letzter Montag war hart auf jeden Fall. Ich habe ganz schön gelitten. Eine Sache möchte ich jetzt noch, weil wir das jetzt auch gar nicht so erwähnt hatten. Du hast das ja in deinem Podcast schon erzählt, aber ich bin tatsächlich aus der SPD geflogen und da bin ich tatsächlich unglaublich stolz drauf. Weil ich glaube auch, dass sich das generell für meinen weiteren beruflichen Weg immer als sehr positiv erweisen wird. Und ich werde auch das in meinen Lebenslauf aufnehmen, habe ich beschlossen.
Ich wurde
Ich wurde aus der SPD ausgeschlossen.
Während Herr Sarrazin noch drin ist.
Ja. Ja, vor allem das Ding war ja, dass ich hatte die per E-Mail darauf hingewiesen, ich bin hier noch Mitglied von der Partei Die Partei und dann war auch erstmal so, es geht aber eigentlich nicht und dann gab es ja Twitter-Shitstorm und Sonneborn hat es retweetet und alles und ich dachte eigentlich, sie lassen es jetzt dabei, also sie haben mich ja darauf hingewiesen, dass es nicht geht und dann ist das jetzt halt so, ich meine, ich tue ja niemandem weh, wenn ich in zwei Parteien drin bin, zumal ich tatsächlich auch
nicht... Das ist gegen die Satzung, Paul.
Ja, aber schon das ist halt, also ich weiß noch, wie ich meiner alten User-Vorsitzenden geschrieben habe und meinte, hast du mitbekommen, ich bin rausgeschmissen worden und sie hat mir so geantwortet, naja, ist ja klar, wenn du in zwei Parteien bist. Und ich so, ja, aber warum ist das eigentlich so, also ist das jetzt ein Stein gemeißelt, dass man nur in einer Partei sein darf? Ich meine, soweit man für eine Partei antritt und für die kandidiert, so dann kann ich das verstehen, aber warum ist das einem einfachen Mitglied nicht möglich, in zwei Parteien zu sein? Und dann hat eben noch eine Partei wie Die Partei, die nun, glaube ich, noch eh einen besonderen Stellenwert hat in dem ganzen Parteienkonstrukt.
Jetzt kommen wir zu dies um das. Also, Parteienrecht Wahnsinn. In Deutschland ist ja wie ein Vereinsrecht. Also Parteien sind ja wie Vereine, nur halt Parteien.
Ja, aber ich darf ja auch in mehreren Vereinen sein.
Ja, ein Verein gibt sich ja auch eine Satzung. Und nach dieser Satzung müssen sich ja Mitglieder auch verhalten. Und wie gesagt, Parteien sind ja nicht ganz Vereine. Parteien schreiben sich halt in die Satzung, du darfst halt, das sind unsere Ideen, das sind unsere Grundwerte und du darfst halt nicht in einer anderen Partei sein, weil dann folgst du ja theoretisch nicht unseren Grundwerten, sondern auch noch den Grundwerten dieser anderen Partei, die vielleicht unseren Grundwerten zuwiderlaufen. Und deswegen behalten sich Parteien das Recht vor, ihre Mitglieder auszuschließen, wenn sie in bestimmten Vereinigungen oder anderen Parteien sind. Also das würde ja zum Beispiel, wenn du jetzt, lass mich mal, in irgendeinem Nazi-Verein wärst, der ja keine Partei ist, aber...
AfD meinst du, oder?
Nein, das ist ja deine Partei. Also bestimmte Parteien haben halt dann auch so eine Liste, also in diesem Verein dürfen sie nicht sein, weil der ist rechtsextrem. Das ist natürlich auch das Recht der Parteien, sich eine solche Satzung zu geben und nicht jeden in ihre Mitgliedschaft aufzunehmen, weil die Gefahr ja auch besteht, dass diese Leute dann vielleicht im Rahmen der Parteitätigkeit auch irgendwann mal Chef werden und vielleicht diese ganze Partei umkrempeln und so. Und die wollen natürlich das Wesen ihrer Partei behalten. In deinem Fall ist das natürlich jetzt ein totaler Quark gewesen, weil es ist ja halt die Partei.
Sie hätten halt einfach mich ignorieren können, dann wäre alles gut, da hätte ich halt austreten müssen. So jetzt, sie haben mir einen großen Gefallen getan.
Ja, ich fand's natürlich in dem speziellen Fall ist es natürlich sehr, sehr lächerlich, aber ist halt die SPD. Die weiß ja auch nicht mehr, was sie mit sich anfangen soll.
Ja, es ist Wahnsinn, ne? Wie so eine Partei, die eigentlich schon auf dem Boden liegt, sich dann immer noch mal schafft, noch mal selbst zu
erinnern. Du kannst dich ja immer noch bis hier durchgraben.
Ja, ja. Wahnsinn.
Graben, immer graben, Andrea. Irgendwann kommst du wieder raus am anderen Ende.
Ja, naja. Okay. Gut. Jetzt haben wir sehr viel über die SPD geredet und über Sozialismus und fast gar nicht über Europa. Schade eigentlich.
Ja. Ich setze das ganz oben auf die Liste. Wir können es unter der Woche. Ich habe ja hier meine Aufzeichnungen. Ich bin ja vorbereitet auf Europa. Ich will halt für den Montag nicht noch. Theoretisch muss ich jetzt zwei Folgen schieben, weil ich noch ein Gespräch geführt habe mit Professor Dr. Franzke über Brandenburg und brandenburgische Parteien und Wahlen.
Na gut, also der hat zwei Titel, da würde ich das schon vorziehen. Ich habe nämlich gar keinen. Ich habe gerade mal einen Vornamen. Zwei sogar, ich habe zwei Vornamen immerhin.
Naja, zum Glück rennt das nicht weg. Das heißt, Montag bist, also heute bist du dran.
Ja.
Dann den Montag darauf Herr Franzke. Und dann, wenn die Wahl noch nicht war, hoffen wir, dass die Wahl bis dahin noch nicht war, die Europasache. Zur Not mache ich eine Sondersendung und mache das unter der Woche mal.
Wir machen gleich nochmal Terminfindung. Ich bin tatsächlich aber auch am Tag der, also am 26. zur Wahl bin ich da selber in Prag, weil ich dann auf dem Muse-Konzert bin.
Oh, da bist du europäisch unterwegs.
Ich bin richtig europäisch unterwegs.
Bevor sie die Grenzen dicht machen.
Mit ja, ich guck mir eine sehr gute, sehr erfolgreiche Band an, nämlich Muse. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, aber bin wahrscheinlich sogar abends dann irgendwie zurück. Ich könnte einfach dann so spontan, oder ich mache einfach ein Reaction-Video aus Prag.
Sehr gut.
Okay.
Dann danke.
Ich sag noch kurz einen Satz zu meinem Podcast. Nochmal so ein bisschen Werbeblock.
Ja. Lass mich doch den Ausgang.
Achso, entschuldige, du wolltest mich ausmoderieren, entschuldige.
Das ist mein Podcast, Paul.
Ja, I'm so sorry.
Du bist
I'm
der
so
Gast.
Sorry.
Also, Paul.
Das war das letzte Mal, dass ich eingeladen werde.
Danke, Paul, dass du da warst.
Gerne, Jenny.
Willst
das hat
du,
mich sehr gefreut.
Ja, ich weiß, es ist immer schön, bei mir zu sein. Willst du denn noch was zu deinem wunderbaren Podcast sagen?
Nee, jetzt will ich nicht mehr. Doch, natürlich. Mein Podcast heißt Res Publica Podcast. Man findet ihn auf Spotify, iTunes und jedem anderen gut sortierten Podcatcher. Ich hatte tatsächlich die letzten Folgen waren relativ gut so. Also ich war echt sehr zufrieden. Ich habe jetzt gerade heute ist eine frisch rausgekommen, wo ich mit Jenny, mit einer anderen Jenny allerdings, vom Zentrum für politische Schönheit geredet habe. Und
treulose Tomate.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, aber andererseits habe ich jetzt wieder eine ausgeglichene Frauenquote in meinem Podcast.
Sehr gut.
Und ja, sie hat ein bisschen erzählt, weil sie das Mahnmalprojekt in Bonn-Hagen auch leitend betreut hat, also die Organisation gemacht hat. Und erzählt halt eben dort dann live halt eben, wie das dort ablief. Und was ich zum Beispiel gar nicht wusste, Fun Fact nochmal so zum Teasern, die wollten das Ding eigentlich schon ein paar Tage vorher aufmachen, bloß dann hat Lindner ja Jamaika platzen lassen. Und dann war halt direkt die Ansage von oben, okay, wir müssen noch ein paar Tage warten, sonst senden wir halt einfach so in so ein Funkloch irgendwie rein. Und dann mussten halt die Planer nochmal irgendwie 3 Tage länger dann bleiben. Und ihre Ausrede halt so für die ganze Dorfgemeinschaft war halt, naja, wir feiern in der Hochzeit. Und wir wollen meinen Bräutigam überraschen und ja, der ist aber immer noch nicht da. Und dann wurde auch schon das Dorf so langsam so ein bisschen so, hä, was ist denn jetzt hier los? Was machen die denn da? Und also sehr interessant, große Empfehlung. Und die Folge davor habe ich mit einigen Mitgliedern von der Partei Die Partei geredet und habe da es tatsächlich auch geschafft, Martin Sonneborn und auch Nico Semsrott kurz mein Mikrofon unter die Nase zu halten. Ich war aber bei Martin Sonneborn so aufgeregt, dass ich glaube, ich nur so eine knappe Minute aufgenommen habe und so der Anfang ist halt irgendwie so weg, weil ich dann auch so da stand, so okay, fuck, jetzt ist der Moment, zack, okay, es läuft, hallo, und irgendwie halt irgendwas dann zugeredet habe. Aber es war ein großer Moment auf jeden Fall.
Sehr gut, aber das kommt mir bekannt vor, als ich Andrea Nahles vor dem Mikro hatte, war ich auch, oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt fragen?
Man steht da und denkt so, fuck, was frage ich? Scheiße. Irgendwas. Okay, man fragt irgendwas und danach denkt man sich, oh, ich hätte das fragen können. Ja. Und hat die besten Punchlines am Start auf einmal. Aber
dann im ersten Moment, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Also sollte das jemals wieder passieren, ist man dann entspannter.
Ja, absolut. So. Ja, oder man
dieses Reden, am Mikro und mit anderen, das macht lockerer.
Ja, absolut. Ich merke es auch doch, dass, also wenn ich habe letztes Mal wieder meine erste Folge reingehört und war dann doch ganz angenehm überrascht, dass so doch ein bisschen was passiert ist, so in Sprechfluss, in nicht mehr so viele M's machen und so weiter. Da ist doch ein bisschen was passiert.
Sehr gut. Ja. Also, muss mal überlegen, ob ich dich nochmal einlade, weil das mit dem Zwischenquatschen und dann sprichst du auch noch mit einer anderen Jenny, also
ja,
Paul,
das ist,
Paul.
Furchtbar. Gut. Mensch.
Wir sehen uns nachher.
Ich hoffe doch. In 45 Minuten, das schaffst du so schnell, Mensch.
Ja!
Wow, super. Du hast ja ein irres, schnelles Auto, meine Güte.
Ist halt ein Benziner und kein Diesel, wa?
Kein Führerschein.
Okay.
Ich kenne mich da nicht aus, ich habe keine Unterschied
mehr. Es war wie immer ein wunderbarer Nachmittag, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ah, und
allen Beteiligten hat er sehr viel Spaß gemacht.
Na, so und so. Und bis bald, Paul.
Bis bald. Tschüss, liebe Hörer.